Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Noch nie drängten so viele Menschen wie im vergangenen Jahr in die Gedenkstätte KZ Dachau. Es waren 900.000, etwa ein Drittel der Besucher sind Schüler. Weil der Andrang so groß ist, gibt es Pläne, die Gedenkstätte zu erweitern. Eventuell werden eine alte SS-Kaserne und landwirtschaftliche Versuchsflächen dazugenommen. Die Gedenkkultur, das machte heute eine Tagung in der Frankfurter Goethe-Universität deutlich, ist in Bewegung. Ludger Fittkau berichtet.
Der Begriff Erinnerung hat keine Zukunft, zumindest wenn es um Auschwitz und die anderen Konzentrationslager geht. Diese klare Aussage kam heute in Frankfurt am Main vom Historiker Volkhard Knigge. Der Leiter der Gedenkstätte Buchenwald machte deutlich, in den Nachkriegsjahrzehnten war Erinnerung ein Ausdruck, der sich vor allem an die Zeuginnen und Zeugen des Holocaust adressierte. Wir haben von nichts gewusst, das war unglaubwürdig. Erinnert euch, das meinte, erinnern an die Nachbarfamilien, die deportiert wurden. An die Dinge, die aus ihren Wohnungen verschwanden. An die Berichte der Soldaten in der Familie von den Verbrechen an der Front, über die sie beim Heimaturlaub erzählten. Doch die direkten Zeugen leben nicht mehr und die Schulklassen, die heute Dachau oder Buchenwald besuchen, können mit der Erinnerungsaufforderung zu Recht nichts anfangen. Bis 1945, das betonte Volkhard Knigge heute in der Goethe-Uni Frankfurt am Main, diente Erinnerungspraxis, insbesondere im zwischenstaatlichen Kontext, vor allem als Mittel der Verstetigung von Aggression und Gewalt.
Das ist die lange Tradition des Erinnerns, des historischen Erinnerns. Und deswegen wird eigentlich bis 1945, denken Sie nur an den Westfälischen Frieden, das historische Erinnern in jedem Friedensvertrag auf Gegenseitigkeit ausgeschlossen, weil Erinnern ein Mittel der Feindverstetigung ist. Wer hat mir etwas angetan, an dem muss ich mich rächen, da muss ich sozusagen in die Revanche. Das ist Erinnern sehr lange. Dieser Begriff des Erinnerns war nach 1945 natürlich obsolet geworden, angesichts des Holocausts, angesichts der NS-Verbrechen. Und dann kommt dieser neue Zug hinein, Erinnern als Aufarbeiten.
Dieses Aufarbeiten müsse heute in den Zeiten des Internets ganz bewusst mit einer Hinwendung zu den analogen Dingen einhergehen, fordert Knigge. Es geht um die Dinge, die von den Opfern noch hinterlassen wurden. Die Brieftasche in der Effektenkammer des KZ Neuengamme oder Fotos, Tagebuchnotizen oder eine Fahrkarte. Aber es geht auch um die materiellen Dinge, die die Täter hinterlassen haben. Ob den Schriftzug »Jedem das Seine« am Eingang von Buchenwald oder die SS-Versuchsgewächshäuser in Dachau, die künftig in die Neukonzeption der dortigen Gedenkstätte einbezogen werden sollen. Volkhard Knigge will die heutigen Jugendlichen in mehrtägigen, am besten internationalen Jugendbegegnungen ganz bewusst auf diese materiellen Hinterlassenschaften stoßen.
Arbeiten wirklich am Material und dann macht man die überraschende Entdeckung, dass für die Digital Natives das Analoge interessant ist. Das Objekt, das originale Zeugnis im Archiv, das Ding, was immer es ist, das hat eine ungeheure Faszinationskraft für diejenigen, für die alles nur flüssig ist, Simulacrum ist, ungreifbar ist. Das Digitale kommt dann stützend als Werkzeug hinzu.
Kann das Internet nicht auch den Zugang zu den Originaldingen aus der Zeit der NS-Diktatur erleichtern? Ja, glaubt Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main. Aber es gibt auch Grenzen beim ungehinderten Zugang zu digitalisierten Objekten. Vor allem dann, wenn damit wieder eine mögliche posthume Enteignung der Opfer droht. Etwa von Anne Frank und ihrer Familie. Mirjam Wenzel.
Das beste Beispiel an der Stelle oder wo das auch am markantesten deutlich wird, ist ja im Falle der Familie Frank. Wir verwahren ja als Leihgabe den Nachlass der Familie Frank. Und dort ist es für die Copyrights zuständig der Rechtsvertreter der Familie, also der Anne Frank Fonds. Und der hat nun das Gegenteil von einer Creative Commons Policy, sondern der vertritt die Haltung, dass es sozusagen nicht rechtens ist, im Nachhinein nochmal die wenigen Besitztümer, die den Ermordeten verblieben sind, zu enteignen. Das heißt, das sind also sehr restriktive Handhabungen online.
Die Bewegung hin zum konkreten analogen Objekt, diesmal im öffentlichen Raum in der Nähe historischer Orte, an denen die Verbrechen geplant wurden. Diesen Prozess macht auch Ruth Uhr, die Vertreterin der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem in Deutschland. Am Berliner Wannsee bekam sie von der Deutschen Bahn die Genehmigung, eine Bahnunterführung mit Wandbildern des Zeichners Christoph Niemann zu bestücken. Ihr ging es neben den bekannten Freizeitbildern vom Badesee auch darum, den Ausflüglern das nahegelegene Haus der Wannsee-Konferenz, in dem 1942 der zeitliche Ablauf der sogenannten Endlösung der Judenfrage geplant wurde, ins Gedächtnis zu rufen.
Wannsee, das Strandbad, I want Menschen am Sonntag, I want the Villa, the Liebermann, the Haus der Wannsee-Konferenz, I want all these things.
Die Wandbilder wurden umgesetzt und sind nun eben keine Erinnerungskultur, sondern eher eine Art beiläufige Gedächtnisstütze. Oder auch für diejenigen, die noch nichts von der Wannsee-Konferenz gehört haben, ein erster Stolperstein, der zu weitergehenden Auseinandersetzungen führen kann. Gerne auch auf dem gezückten Smartphone, mit dem man den Tunnel passiert.
Die Zukunft der Erinnerung. Unter diesem Titel ist eine internationale Konferenz gestellt, die sich mit Fragen des Gedenkens und gesellschaftlicher Verantwortung beschäftigt.